Bevor es losgeht, ein paar allgemeine Hinweise. Triggerwarnung. In diesem Podcast werden Gewalt, Folter und Mord im Kontext des Nationalsozialismus thematisiert. Außerdem wirst du Bezeichnungen hören, die wir heute als diskriminierend anerkennen und in der Alltagssprache nicht mehr verwenden. Wenn es dir damit nicht gut geht, empfehlen wir dir, diese Folge nicht oder nicht alleine anzuhören. Zum Feind gemacht erzählt Geschichten von Menschen. Menschen, die von den NationalsozialistInnen verfolgt wurden. Heutzutage wissen die meisten, dass Jüdinnen und Juden sowie Sintize und Romnia verfolgt wurden, doch es gab noch viele andere, die aus ganz unterschiedlichen Gründen ins Visier der Nazis gerieten. Sie wurden in Gefängnissen, Arbeits- und Konzentrationslagern eingesperrt, zwangssterilisiert, gefoltert oder ermordet. In Zum Feind gemacht erzählen wir die Geschichten von Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt wurden oder weil sie psychisch krank waren, weil sie schwarz waren, weil sie ihre politischen Überzeugungen nicht aufgeben wollten oder einfach nur, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort ihre Meinung gesagt haben. In diesem Podcast kommen Nachkommen von Verfolgten zu Wort. Sie erzählen aus dem Leben ihrer VorfahrInnen und deren Verfolgung. Wir sprechen mit Historikerinnen und Historikern über die Hintergründe und wir sprechen darüber, was das für uns heute eigentlich bedeutet. Diese Geschichten machen klar, Freiheit und Demokratie sowie eine offene Gesellschaft sind keine Selbstverständlichkeit. Sie beruhen auf Werten, für die wir alle uns einsetzen müssen, jeden Tag und mit allen unseren Kräften. Auf unseren Social-Media-Kanälen findet ihr weiterführende Informationen und Bilder zu den besprochenen Fällen. Die Links dazu packen wir euch in die Shownotes. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns auf Facebook, YouTube, TikTok, Instagram oder Threads folgt unter Zum Feind gemacht. Weitere Biografien und spannende Hintergrundinformationen findet ihr auf unserer Website www.zumfeindgemacht.de. Ich bin übrigens Nora und ich moderiere diesen Podcast. Und in dieser dritten Staffel wollen wir nicht nur über die Verfolgung sprechen, sondern uns auch intensiv mit dem beschäftigen, was danach war. Wie Verfolgte nach Ende des nationalsozialistischen Regimes behandelt wurden, wer Anspruch auf Entschädigung geltend machen konnte und wer eben nicht. Für diese Folge bin ich nach Lahr im Schwarzwald gefahren.
Mein Name ist Manu Trapp. Ich bin 41 Jahre alt, ich bin Musiker, bisschen jenischer Aktivist, dann noch ein bisschen selbstständig nebenher, ja.
Manu Trapp ist der Urenkel von Viktor Berger und gehört, wie er, zu den Jenischen, einer Gruppe, die von den Nazis verfolgt wurde. Auf zumfeindgemacht.de könnt ihr ein Foto von Viktor Berger sehen. Da steht er lässig neben seinem Fahrrad, mit der rechten Hand hält er den Lenker fest, seine linke hängt herunter. Viktor trägt einen Anzug aus einem etwas gröberen Stoff mit weiten Hosenbeinen. Außerdem ein Jackett, darunter sind eine Weste erkennbar, ein kariertes Hemd und eine Krawatte hat er auch umgebunden. Sein Kopf ist mit einem Hut bedeckt, den trägt er leicht schräg. Außerdem hat er einen gut frisierten, schmalen Oberlippenbart. Er schaut selbstbewusst in die Kamera. Neben Viktor steht noch ein junger Mann, der die Ärmel seines Hemdes hochgekrempelt trägt. An sein Fahrrad ist ein Holzkarren angehängt. Mit den beiden sind noch zwei Frauen auf dem Foto. Die haben auch Fahrräder. Und obwohl das ein Schwarz-Weiß-Foto ist, die Bäume sind voller Laub und die Sonne strahlt vom Himmel. Sieht irgendwie alles ziemlich normal aus. Auf dem Foto ist Viktor Anfang 20.
Viktor Berger wurde 1906 in Ensesheim im Elsass geboren, war ein Sohn einer kinderreichen Familie. Sie waren immer auf der Reise unterwegs, so wie es für die Jenischen auch für einen kleinen Teil auch noch heute üblich ist.
Nur 20 Jahre später wird Viktor Berger deutlich anders aussehen. Nicht nur einfach älter. Sein Gesicht ist ganz schmal, seine Haare sind glatt zurückgekämmt, er trägt einen kleinen Oberlippenbart und er schielt ein wenig. Zum Zeitpunkt dieses Fotos hat Viktor fast 2 Jahre Zwangsarbeit in einem KZ hinter sich. Sein rechtes Auge musste durch ein Glasauge ersetzt werden. Nicht sichtbar ist eine weitere körperliche Verstümmelung. Viktor wurde zwangssterilisiert. Und obwohl er bis zu seinem Lebensende mit den deutschen Behörden kämpft, eine Entschädigung erhält er nie. Im Gegenteil. Auch nach Ende des NS wird er von deutschen Behörden weiter beleidigt, herabgewürdigt und diskriminiert. Wir wollen euch heute gemeinsam mit seinem Urenkel Manu Trapp Viktors Geschichte erzählen. Die Stigmatisierung und Verfolgung von Viktor beginnt aber nicht erst während des Nationalsozialismus, denn Viktor gehört der Bevölkerungsgruppe der Jenischen an. Die heutigen Jenischen sind ein transnationales Volk, verbunden durch Abstammung, Kultur und eine gemeinsame Sprache. Ihre traditionelle Lebensweise war geprägt von mobilem Handel.
Man hatte immer gewisse Gebiete, wo man die Jenischen angesiedelt hat, freiwillig oder auch unter Zwang. Aber oftmals waren die Jenischen zu dieser Zeit, also bei meiner Familie war das der Fall, die waren noch auf der Reise unterwegs. Also die konnte man nicht so dingfest machen, sage ich jetzt mal, an einem bestimmten Ort, sondern die waren immer in ganz Baden, auch im Elsass und so weiter unterwegs, ja.
Auf ihren Reisen haben sie Waren des täglichen Bedarfs verkauft.
Die waren Korbflechter, haben mit Korbwaren gehandelt, Messer und Scherenschleifen, das waren so die traditionellen Berufe der Jenischen.
Aber auch Töpfe, Schürzen und Handtücher hatten sie im Sortiment. Die Landbevölkerung war auf die Händler angewiesen, denn in unmittelbarer Umgebung konnte man diese Waren nicht bekommen.
Die Einkaufsmöglichkeiten, die man in jeder Ortschaft hat, das gab es ja früher nicht. Da waren die Jenischen eigentlich Nachrichtenüberbringer, die neuesten Waren in frische Gebiete, die die Leute vielleicht noch gar nicht kannten und so. Und da hat man regelrecht auf die Leute gewartet, bis sie kamen an die Haustür zum ihre Waren anbieten, ja. Manche Jenischen waren auch als Tagelöhner unterwegs oder sowas, haben solche Jobs übernommen. Aber ihnen war es immer wichtig, eigentlich selbstständig zu sein, auf eigene Füße zu stehen. Sag ich jetzt mal so, keine Autorität über sich stehen zu lassen.
Manche Kunden hatten regelrecht Sehnsucht nach den Händlern ihres Vertrauens.
Ich kenne da eine Geschichte von dem Bruder meiner Urgroßmutter. Der hat Scheren geschliffen im Schwarzwald und er hat sogar Postkarten bekommen. Also wann er denn wiederkommt zum Scherenschleifen und so. Aber die haben sich tatsächlich auf ihn eingestellt.
Auf der anderen Seite gibt es zahlreiche Vorurteile gegen die Jenischen. Ihnen wird pauschal vorgeworfen, auf ihren Handelsreisen mit sogenannten Räuberbanden zusammenzuarbeiten.
Das Problem ist ja, dass die Jenischen nicht erst seit der NS-Zeit verfolgt wurden, sondern die Verfolgung, die beginnt schon ab 1800, also nachweislich.
Und das heißt, die Vorurteile gegen die Jenischen, die sind bereits tief verankert in der Gesellschaft. Und schon nach Ende des Ersten Weltkriegs gibt es besondere Maßnahmen, um die Angehörigen der Jenischen behördlich zu erfassen. Ab 1922 müssen die Mitglieder von Viktors Familie in Baden spezielle Ausweise beantragen.
Ja, da hat man alles festgehalten, den Namen, den Geburtsort, also das nennt sich Zigeunerpersonalblatt. Und das mussten sie mit sich tragen und auch immer wieder neu beantragen. Und dann gab es eine Zigeuner-Nachrichtenstelle in Karlsruhe, wo diese ganzen Unterlagen gesammelt wurden. Ich habe jetzt Dokumente ab 1922, wo die Jenischen hier in Lahr oder auch in Krotzingen, Egen, hier im badischen Raum, alle schon ab 1922 von den verschiedenen Bezirksämtern zur Bekämpfung der Zigeunerplage kategorisiert wurden und kontrolliert wurden.
Für diese Ausweise wurde ein Lichtbild erstellt und auch die Fingerabdrücke genommen. Jenische wurden, wie auch Sintisse und Romnja, unter Generalverdacht gestellt und angefeindet. Ihr Lebensstil galt als ungehörig. 1926, da ist Viktor genau 20 Jahre alt, heiratet er seine Frau Luise, ebenfalls eine Jenische. 1927 kommt ihr erstes Kind zur Welt, Elsa Magdalena, genannt Lene. Die kleine Familie hat einen festen Wohnsitz in Lahr, aber um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, gehen sie regelmäßig auf Handelsreisen. Die Kinder der Familie Berger aber werden allesamt in Lahr geboren. Nach Lene folgen Paul, Johann und Maria. Und zwischen den Geburten der Kinder gehen Luise und Viktor wieder auf Handelsreisen. Und die Kinder?
Die waren selbstverständlich mit dabei, ja. Und Kinder haben auch einen großen Stellenwert bei den Jenischen, also einen hohen Stellenwert. Und überhaupt das Familiäre, das ist sehr wichtig.
Es gibt nur eine Sache, die kommt dabei etwas zu kurz: die Schule.
natürlich hat man schon darauf geachtet, dass sie zumindest lesen und schreiben können, ja. Aber zu jener Zeit war das tatsächlich etwas schwierig, den Kindern eine richtige Schulbildung zukommen zu lassen. Das hatte einfach mit den Lebensumständen zu tun.
Viktor Berger selbst hat nie richtig lesen und schreiben gelernt. Anders als sein Urenkel Manu Trapp, der zwar in den 90ern auch noch mit den Eltern auf Handelsreisen war, aber immer auch die jeweiligen Schulen in den Orten besucht hat, in denen die Familie sich gerade aufhielt. 1933. Die Nationalsozialisten gelangen in Deutschland an die Macht und erhalten damit auf einen Schlag Zugriff auf all die Daten, die bereits in der Weimarer Republik über jenische, sintische und Romnja erhoben wurden. Nur ein Jahr später, am 1. Januar 1934, tritt das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses in Kraft. Das wird Viktor Berger später noch zum Verhängnis werden. Aber erstmal wird sein fünftes Kind geboren. Am 12. Januar 1934 erblickt der kleine Helmut das Licht der Welt. In den Jahren nach Helmuts Geburt verschärfen die Nazis immer weiter die Lebensbedingungen für Sintize, Romnja und Jenische. Sie wollen die Gruppen zur Sesshaftigkeit zwingen. Um Handelsreisen machen zu können, benötigen sie einen Wandergewerbeschein. Der wird aber kaum noch ausgestellt. Viktor gelingt es zwar, eine solche Handelserlaubnis zu erlangen, aber 1937 kommt es auf seiner Handelsroute zu schweren Ausbrüchen der Maul- und Klauenseuche. Viele Tiere verenden. Die betroffenen Höfe werden unter Quarantäne gestellt. Das hat nicht nur für die Landwirtschaft in der Region schwere wirtschaftliche Folgen. Auch Viktor verdient kaum Geld, weil er die Höfe nicht anfahren darf, die sonst auf seiner Handelsroute liegen. Er versucht sich mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser zu halten, arbeitet im Herbst 1937 und Frühjahr 1938 im Stadtgarten von Lahr. Aber das Geld reicht nicht. Deshalb wendet er sich an das Fürsorgeamt. Dort erhält er Unterstützung und ist im Gegenzug verpflichtet, 3 Tage die Woche Arbeiten für die Stadt zu erledigen. Am 20. Mai 1938 wird Viktor dann plötzlich von der Gestapo verhaftet. Ohne Angabe von Gründen wird er zunächst ins Bezirksgefängnis gebracht und in Untersuchungshaft gesteckt. Mit ihm sind noch 5 weitere jenische Männer aus der Region in Haft. Sie alle sind Opfer der sogenannten Aktion Arbeitsscheu Reich. Im Zuge dieser Verhaftungswelle wurden mindestens 10.500 Menschen inhaftiert und in Konzentrationslager verbracht. Nach Ansicht der Nazis galten sie als arbeitsscheu oder asozial. Wie sehr diese Entmenschlichung, Entrechtung und Verfolgung die Gemeinschaft der Jenischen beschäftigt, zeigt sich auch in einem Lied, das zu dieser Zeit entstanden ist.
Das Lied ist ein altjenisches Lied und da bin ich echt stolz drauf, dass ich das vorm Aussterben, ich glaube, ich war der Letzte, der noch irgendwie einen Bezug hatte zu einer Person, die dieses Lied noch kannte.
Modele gimbale lorezo, no holf da jode staub in dei bo.
Es war eine Sintiza, die mir dieses altjenische Lied beigebracht hat, zusammen mit einer altjenischen Frau. Und es muss so um 1930 entstanden sein. Und da geht es dann tatsächlich um die Verfolgung der Jenischen, dass die Soldaten kommen, die Polizisten kommen mit großen Hunden.
Ein
Mädchen wird geraten, dass es sich versteckt in den Bäumen oder hinter den Häusern.
Unser Hechten ein grandicher Schub. Bei sich.
Und das Ende vom Lied ist dann tatsächlich, wird halt benannt, dass ein Junge bereits deportiert wurde oder weggebracht wurde.
Schiegele heuch in die Jahre hinaus, ich kneist du gstieb, krank dich ich baus. Snäpft und sie kippt, sie schniffet Galmele mit, der fiese knuckt schon im Schofliege geht. Wann mal der Chef, schmal der Blam, wenn ich schwäch, kieb ich die Baus vom Kipp, die der Hecht. Und so gestieben sie dich, und so hechten sie mich, und sie hechten ein grandicher Tschuck. Dunkel bei See.
Viktor Berger bleibt 4 Wochen lang in Untersuchungshaft in Lahr. Am 18. Juni 1938 wird er ins Konzentrationslager Buchenwald nahe Weimar verschleppt, das im Jahr zuvor erst errichtet wurde. Und zwar ohne, dass es je eine Anklage, einen Prozess oder ein Gerichtsurteil gegeben hätte. Im KZ Buchenwald wird Viktor wie viele andere Häftlinge gezwungen, im Steinbruch zu schuften. Bei den schweren Arbeiten bekommt er einen Steinsplitter ins Auge. Die Verletzung wird nicht richtig versorgt, sodass Viktor auf dem Auge erblindet. Trotzdem wird er nicht aus dem KZ entlassen. Stattdessen muss er ein Dokument unterschreiben, in dem steht, dass er selbst an dem Unfall schuld ist. Er habe trotz Verbot ohne Schutzbrille gearbeitet. Auf Fotos aus dieser Zeit aus dem KZ Buchenwald sind Schutzbrillen bei keinem Häftling zu sehen. Es ist sogar unwahrscheinlich, dass überhaupt welche vorhanden waren. Aber das ist die Geschichte, die schriftlich dokumentiert wurde. Viktors Urenkel Manu Trapp aber kennt die Geschichte ganz anders.
Seit Kindesalter kenne ich diese Geschichte von meiner Oma und ihrer Schwester nur so, dass man ihm mit dem Gewehrskolben das Auge ausgeschlagen hat. Es hieß immer, man hat ihm mit dem Gewehrskolben das Auge ausgeschlagen, sodass er das Rest seines Lebens ein Glasauge tragen musste. Von einem Splitter ins Auge oder dass er keine Schutzbrille hat, das war von dem bei uns in der Familie niemals die Rede. Und deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das so abgelaufen ist. Ich kenne es aber aus anderen jenischen Biografien oder Dokumenten, ja, wo man weiß, aus Erzählungen, was wirklich vorgefallen ist, und die Nazis haben etwas ganz anderes dokumentiert. Ja.
Was genau passiert ist, lässt sich heute nicht mehr mit Sicherheit sagen. Sicher ist, die dokumentierte Version enthält glatte Lügen. Doch das wird von Behörden und Richtern nicht hinterfragt und einfach zitiert, als Viktor vom deutschen Staat eine Entschädigung für erlittenes Unrecht beantragt. Während Viktor im KZ unter unmenschlichen Bedingungen Zwangsarbeit leistet, muss seine Frau Luise irgendwie für die 5 Kinder sorgen.
Die jenischen Frauen, die waren eigentlich diejenigen, die das Ganze am Laufen gehalten haben, sage ich jetzt mal. Ja. Da gab es jenische Frauen, die waren sehr fleißig, was Geschäft angeht und Hausierhandel. Dann gab es aber jenische Frauen, die haben sich rein nur um die Kindererziehung und so weiter gekümmert. Also das ist nicht so ganz eindeutig zu beantworten oder einfach zu beantworten. Also da gab es alles, aber es war ziemlich... Manchmal würde ich auch sagen, wenn man das mit der Allgemeinbevölkerung vergleicht, waren sie auch ziemlich fortschrittlich.
Und so geht Luise auf Handelsreise, allerdings ohne die Kinder, die lässt sie bei den Großeltern. Nur den kleinen Helmut nimmt sie mit. Der ist nämlich gerade mal 4 Jahre alt und geht noch nicht zur Schule. Auch das wird der Familie später vorgehalten werden, denn Luise reist in Begleitung eines anderen Mannes.
Und bei den Jüdischen ist es einfach so, dass man füreinander einsteht. Das heißt, wenn jetzt der Bruder oder Schwager oder auch nur der Cousin nicht mehr in der Lage ist, seine Familie zu ernähren, dann springt halt ein Nächstverwandter oder ein befreundeter Jüdischer oder sowas für die Zeit ein und sorgt sich dann um diese Familie.
Die Fürsorgerin Fanny Fuchsschwanz wird das später allerdings ganz anders auslegen.
Bedauerlich ist, dass auch Frau Berger als arbeitsscheue, sittlich verwahrloste Frau bekannt ist, die vor Monaten ihre Kinder verließ, um mit einem fremden Manne auf Wanderschaft zu gehen.
Linientreu fasst die Fürsorgerin damit zusammen, wie NationalsozialistInnen auf armutsbetroffene und unangepasste Menschen blickten. Sie nahmen sie als Minderwertige wahr, die keinen Platz in der Volksgemeinschaft haben. Was sie in ihren Unterlagen über Luise Berger notiert, erschüttert ihren Urenkel Manu Trapp bis heute.
Von den Erzählungen, wie ich sie kannte oder durch die Erzählungen kennenlernen durfte, sage ich es mal so, sie war eine sehr selbstbewusste Frau, eine sehr saubere Frau, was man ja, wenn man so die Nazi-Unterlagen durchblättert und rausliest, da spricht man ja von sittlich verwahrlost und also alles in diesem Nazi-Jargon.
Viktor Berger wird unterdessen im KZ Buchenwald vom Standortarzt der Waffen-SS untersucht. Dr. Erwin Ding-Schuler diagnostiziert bei Viktor angeblichen angeborenen Schwachsinn und will ihn zwangssterilisieren lassen. Und genau hier kommt das 5 Jahre zuvor erlassene Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses ins Spiel. Erbkrank im Sinne des Gesetzes waren demnach Menschen, die unter, und ich zitiere jetzt die Bezeichnungen der Nazis, angeborenem Schwachsinn litten, was auch immer das sein mochte, Schizophrenie, zirkulärem, manisch-depressivem Irrsein, also manische Depression, erblicher Fallsucht, das heißt Epilepsie, erblichem Veitstanz, das war die Bezeichnung für Morbus Huntington, einer Krankheit, bei der sich das Gehirn zurückbildet, erblicher Blindheit, erblicher Taubheit, schwerer erblicher körperlicher Missbildung. Viktor entkommt den Fängen des KZ-Arztes aber zunächst. Er wird Ende September 1939 aus Buchenwald entlassen und kann nach über 16 Monaten in Gefangenschaft endlich zu seiner Familie nach Lahr zurückkehren. Schwerst traumatisiert, mit einem zerstörten Auge und Tuberkulose, einer Infektionskrankheit, die sich vor allem in anhaltendem Husten äußert und deren Erreger lebenslang im Körper bleiben. Ein freier Mann ist Viktor trotzdem nicht. Er muss sich regelmäßig bei der Polizei melden und wird auch in Lahr zur Zwangsarbeit herangezogen. Da Viktor nicht mehr in Buchenwald inhaftiert ist, kann der KZ-Arzt Erwin Ding-Schuler nicht mehr über ihn verfügen. Doch im Gesundheitsamt Lahr nimmt nun der Amtsarzt Viktors Fall in die Hand. Der leitet die notwendigen Schritte ein, um die Unfruchtbarmachung in die Wege zu leiten. Und an diesen notwendigen Schritten zeigt sich, wie eng verschiedene Ämter und Einzelpersonen des NS-Apparates zusammengearbeitet haben. Fanny Fuchsschwanz, die zuständige Mitarbeiterin des Fürsorgeamtes, die schon für Luise Berger kein freundliches Wort über hatte, liefert den sogenannten Sippenfragebogen, in dem jede Menge persönliche Details abgefragt werden. Zum Beispiel, wie viele Geschwister es gibt, ob Verwandtschaft zu Ehepartner oder Ehepartnerin besteht, welche Vorerkrankungen bekannt sind, solche Sachen. Und der Amtsarzt von Lahr, der will eine Intelligenzprüfung bei Viktor durchführen lassen. Dabei handelt es sich aber nicht um einen wissenschaftlich basierten Intelligenztest, es geht einzig und allein darum, Vorurteile bestätigt zu bekommen. Die sogenannte Intelligenzprüfung fragt vor allem Schulbildung ab und die hat Viktor nicht, weil er einfach nie eine Schule besucht hat. Und so geht es vor allem darum, Viktor, der nie richtig lesen oder schreiben gelernt hat, als schwachsinnig hinzustellen. Und damit hat Viktor am Ende keine Chance, den Behörden zu entkommen. Seine Zwangssterilisation ist beschlossene Sache. Aber Viktor gibt nicht auf. Es gelingt ihm sogar, sich dem ersten Termin zu widersetzen, indem er einfach nicht erscheint.
Ich finde halt beachtenswert den Mut, den er aufgebracht hat und sich gewehrt hat. Und in den Dokumenten steht da drin, auf keinen Fall lasse ich mich zwangssterilisieren oder unfruchtbar machen. Ja.
Aber den Nazis gelingt es schließlich doch, Viktor in die Finger zu bekommen. Und so wird er am 5. April 1940 von einem als Zivilist getarnten Polizisten aufgegriffen und gegen seinen Willen ins Krankenhaus gebracht. Wenn sein Urenkel Manu Trapp heute darüber nachdenkt, wird ihm ganz anders.
Für mich als Nachfahre das heute zu sehen, wie krass und wie abschätzig auch immer diese Formulierungen und dieses Menschenverachtliche. Und wir müssen ja vermeiden, dass minderwertiges Erbgut weitergegeben wird und so weiter. Also ja, da kommt einem halt das große Grauen. Und ich war auch mal eine Zeit lang ziemlich depressiv deswegen, wo mir das ganze Ausmaß bewusst wurde. Stell dir vor, diese Zwangssterilisation wäre passiert, bevor meine Großmutter geboren wurde, ja, dann wäre ich heute gar nicht hier und könnte mit Ihnen gar nicht das oder mit dir gar nicht das Gespräch führen. Ja, also so weit muss man ja gehen. Und das macht einen natürlich schon, also da fällt man vom Glauben ab. Ja, und vor allem, dass man sich heute noch auf Nazi-Dokumente beruft und das für bare Münze nimmt oder wie auch immer. Ja.
Vor allem Letzteres fällt in Viktors Geschichte schwer ins Gewicht. Denn nicht nur lässt das Gericht Viktor Berger vor der Zwangssterilisation noch entmündigen, die Demütigungen aus seiner Zeit in Buchenwald gehen weiter. Ende Januar 1941 erhält das Wohlfahrtsamt der Stadt Lahr einen weiteren Brief der Gestapo. Darin wird noch einmal ausdrücklich vermerkt, dass Viktor den Unfall in Buchenwald selbst verschuldet hätte, der ihn sein Auge gekostet hat. Wahrscheinlich sollte so sichergestellt werden, dass Viktor keine Sozialleistungen erhält. Die NS-Behörden lassen keine Gelegenheit aus, Jenischen zu diskriminieren. Und dennoch gelten sie im NS-Staat als sogenannte Deutschrassige. Damit werden sie nicht Opfer der Massendeportationen ab Frühjahr 1940, bei denen ganze Familien von Sintize und Romnia in Konzentrationslager verschleppt und dort ermordet werden. Auch wenn die Behörden in Süddeutschland und Österreich ein schärferes Vorgehen gegen die Jenischen fordern, weil sie dort zahlenmäßig stark vertreten sind. Viktors ältester Sohn Paul muss sogar noch in die Wehrmacht eintreten. Er ist erst 16 Jahre alt, als er bei einem Angriff US-amerikanischer Flugzeuge im Dezember 1944 getötet wird. Auch drei von Viktors Brüdern fallen im Krieg. Dass Jenische trotz aller Diskriminierung auch in der Wehrmacht vertreten waren, kommt nicht von ungefähr.
Die habe gemerkt, welche Zeit da auf einen zukommt. Ja. Manchmal wurden sie eventuell sogar vor die Wahl gestellt, entweder Uniform oder Lager. Du hast die Wahl. Ja. Und ich denke da, dass sich da der ein oder andere schon dann eher für die Uniform, weil man hat schon davon gehört, dass es in den Lagern nicht so rosig ist. Auch wenn die Briefe, ich habe auch Briefe gesehen aus dem Konzentrationslager, weil die sind ja alle sehr verschönt dargestellt, sonst hätten sie das Lager gar nicht verlassen, wenn da irgendwelche Kritik oder sowas geäußert wurde. Dann gab es aber tatsächlich die Fälle, da wurde das kodiert nach außen getragen auf den Postkarten. Da hieß zum Beispiel eben an den Nachbar Schofel und den Nachbar Butlak. Das heißt auf Jänisch schlecht und Hunger. Damit haben sie praktisch den Code durchgegeben, hier herrscht Hunger und hier ist alles schlecht.
Viktor, seine Frau und vier seiner Kinder überleben die Gefahren von Krieg und Verfolgung. Aber der Preis, den Viktor zahlt, ist hoch. Januar 1951. 6 Jahre nach Ende der NS-Diktatur gibt es für Viktor erstmalig die Möglichkeit, Entschädigung zu beantragen. Aber das ist gar nicht so einfach, denn obwohl Viktor inzwischen ein wenig lesen und schreiben kann, ist er bei den Anträgen auf Hilfe angewiesen. Und egal, was Viktor macht, am Ende läuft es eigentlich nie zu seinen Gunsten. So versichert zwar der ehemalige Gestapo-Beamte Johannes Bender an Eidesstatt, dass Viktor am 20. Mai 1938 verhaftet wurde und bezeichnet ihn dabei als politischen Häftling, doch ausschlaggebend ist für die Ämter allein die Angabe ASR als Verhaftungsgrund, die sich in den Unterlagen aus Buchenwald findet. ASR steht für Arbeitsscheu Reich. Und auch wenn Viktors Unterlagen ein sogenannter Säuberungsbescheid beiliegt, der belegt, dass er selbst nicht an den Verbrechen der Nazis beteiligt war, dass er zum Beispiel die Zeit nicht korrekt angeben kann, die er in Buchenwald in Haft war, wird ihm negativ ausgelegt. Dabei können sich viele Menschen aus dieser Zeit oft nicht mehr konkret an die genauen Daten erinnern. Zu traumatisierend ist das, was sie erlebt haben. Über ein Jahr muss Viktor auf eine Antwort zu seinem ersten Entschädigungsantrag warten. Im Februar 1952 dann erhält er Post vom Badischen Finanzamt in Freiburg. Sein Antrag wird abgelehnt, weil er eben nicht aufgrund seiner politischen Haltung inhaftiert worden sei, sondern als arbeitsscheu. Nach dem Landesgesetz über die Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus haben aber nur diejenigen Anspruch, die aufgrund ihrer politischen Haltung, ihrer Rasse, ihres Glaubens oder ihrer Weltanschauung verfolgt worden sind. Viktor will aber nicht aufgeben und legt Widerspruch gegen den Bescheid ein. Schließlich wurde er ohne jede Anklage inhaftiert, ohne Gerichtsurteil weiter festgehalten, musste Zwangsarbeit leisten, hat dabei ein Auge verloren und wurde zwangssterilisiert. Am 15. Dezember 1952 kommt es deshalb zu einer Verhandlung vor dem Amtsgericht in Offenburg, ausgerechnet dem Ort, an dem 13 Jahre zuvor Viktors Zwangssterilisierung beschlossen wurde. Viktor will beweisen, dass er nicht arbeitsscheu war, wie schwierig die wirtschaftliche Lage zu der Zeit für seine Familie war, bevor er festgenommen wurde. Und trotzdem, die Klage wird abgewiesen, weil sein Fall schlicht nicht vorgesehen ist im zunächst geltenden Entschädigungsgesetz. Weil irgendwann klar wird, dass das bisherige Bundesentschädigungsgesetz zu wenig Fälle berücksichtigt, wird nachgebessert. Im September 1953 tritt das Bundesergänzungsgesetz in Kraft. Nach diesem Gesetz kann Viktor einen Antrag auf Entschädigung eines Schadens an Körper und Gesundheit stellen. Schließlich hat er ein Auge verloren und wurde gegen seinen Willen unfruchtbar gemacht. Wieder vergeht ein Jahr und wieder bekommt er einen ablehnenden Bescheid vom Landesamt für Wiedergutmachung in Freiburg. Denn Viktor sei aus eugenischen Gründen zwangssterilisiert worden und nicht aus rassischen Gründen. Und die sogenannten eugenischen Gründe sieht das Gericht als gerechtfertigt an. Die pseudowissenschaftliche Diagnose des angeblichen angeborenen Schwachsinns wird nicht hinterfragt. Stattdessen heißt es in dem Schreiben:
Nach den angestellten Ermittlungen des Erbgesundheitsgerichts beim Amtsgericht Offenburg und der durchgeführten Intelligenzprüfung leidet der Antragsteller unter Schwachsinn.
Allein, dass weiterhin nach Ende des NS die Beurteilung eines Erbgesundheitsgerichts herangezogen wird, zeigt, wie tief die NS-Ideologie nach wie vor noch in der jungen Bundesrepublik verankert ist. Aber Viktor weiß, dass ihm Unrecht widerfahren ist. Er kämpft weiter, klagt erneut gegen die Ablehnung. Und beschwert sich, dass der Bescheid nur auf seine Zwangssterilisation eingeht, nicht aber auf den Verlust seines Auges. Wieder kommt es zur Verhandlung. Wieder wird Viktors Klage abgelehnt. Es ist inzwischen Juli 1955. Diesmal steht im Urteil, die Klage sei zum Teil unzulässig, zum Teil unbegründet.
Also es ist halt rundum eine sehr, sehr deprimierende und traurige Geschichte, vor allem, wenn man sich vor Augen hält, dass man auf taube Ohren gestoßen ist oder teilweise das Unrecht nicht anerkennen wollte. Ja, das ist halt das, was einen da wirklich ja, traurig stimmt.
Weil es über den Verlust des Auges keine Entscheidung gibt, wartet Viktor Berger, ob seinem Antrag auf Entschädigung wenigstens in dieser Sache stattgegeben wird. Und er wartet lange. Mit Hilfe eines öffentlichen Anwalts für Wiedergutmachung versucht er zwischendurch, Druck bei der Behörde zu machen. Aber die einzige Antwort, die er nach anderthalb Jahren bekommt, ist: Die Entscheidung wird weiter aufgeschoben. Als sich Viktor im Juli 1958 in eine Heilstätte begeben muss, weil seine Tuberkulose wieder ausgebrochen ist, gibt es immer noch keine Entscheidung. Er wendet sich in einem Brief an den Oberbürgermeister von Laa. In dem Brief erwähnt er den Prozess gegen den Henker von Buchenwald, den SS-Wachmann Martin Sommer. In der Berichterstattung über den Prozess und die Verurteilung des NS-Täters werden der westdeutschen Öffentlichkeit grausame Details der Konzentrationslager vor Augen geführt. Viktor hofft, dass es wenigstens jetzt Anerkennung gibt für seine Leiden. 4 Monate später. Viktor erhält erneut einen Bescheid, auch diesmal eine Ablehnung.
Komm mit so einem Lebenslauf klar, mit so einer Biografie. Du kommst ins Konzentrationslager, danach wirst du zwangssterilisiert, du wehrst dich dagegen, du wirst abgeholt von zu Hause, wirst dazu gezwungen, das durchzuführen. Ein Bruder kämpft für diejenigen, die dir das angetan haben. Ne? Ein Sohn ist gestorben wegen denjenigen, die mir das angetan haben, weil er auch über Luftangriff auf Laa. Das war ja nur deswegen, weil der Krieg herrschte und so weiter. Also es ist schwierig und das begleitet einen das ganze Leben. Es begleitet ja sogar uns als seine Nachfolgen. Ja.
Und so lässt Viktor in einem Schreiben an die zuständige Behörde seiner Wut und seinem Frust freien Lauf.
Zum Kanonenfutter hat es gereicht. Da wurde nichts erwähnt von Schwachsinn. Ich bitte Sie, die Angelegenheit gründlich zu prüfen. Wenn ein Mann im Zuchthaus das Auge verloren hat, bekommt er Rente. Und mir will man überhaupt nichts geben. Das ist bei Gott nicht gerecht.
Die Verhandlung über diesen Einspruch am 21. September 1959, 14 Jahre nach dem Sturz des NS-Regimes, endet wie all die Verfahren davor. Der Einspruch wird abgelehnt. Viktors Fall ist im Bundesentschädigungsgesetz nicht vorgesehen. Aber nicht nur das. Im dritten Urteil über Viktors Antrag auf Wiedergutmachung wird bedenkenlos aus dem Brief der Fürsorgerin Fanny Fuchsschwanz von 1939 zitiert. Und mehr noch. Das Gericht wiederholt die sozialrassistischen Urteile der NS-Zeit, diskriminiert Viktor als jenischen, als asozial und arbeitsscheu. Legitimiert damit wiederholt die Qualen, die er im KZ Buchenwald erleiden musste, erklärt den Unfall weiterhin als selbstverschuldet und die Zwangssterilisation als berechtigt.
Die Amtsärzte waren berechtigt und nach damaliger Auffassung, die übrigens heute noch in verschiedenen Kulturstaaten, nämlich in Schweden, Finnland, Kanada und einzelnen Staaten der USA vertreten wird, im Interesse der Allgemeinheit, wie des Betroffenen selbst verpflichtet, in den ihnen geeignet erscheinenden Fällen Anträge nach dem Erbgesundheitsgesetz zu stellen.
Ist es nicht traurig, dass man darüber diskutieren muss, wie was zustande gekommen ist, ob er jetzt selbst verschuldet war oder nicht? Er war in diesem Konzentrationslager, wo er nicht freiwillig hingegangen ist. Es ist ihm Leid widerfahren. Ja, ich denke nicht, dass es dem Mann dabei ums Geld ging. Ich denke, es ging um die Gerechtigkeit, sonst hätte er es nicht 10 Jahre am Stück versucht.
Ein letztes Mal noch versucht es Viktor Berger. Im Sommer 1964 stellt er erneut einen Antrag auf Wiedergutmachung. Diesmal nach dem Allgemeinen Kriegsfolgengesetz. Was aus diesem Antrag geworden ist, lässt sich nicht nachvollziehen. Aber es ist wahrscheinlich, dass auch dieser Antrag abgelehnt wurde. Das AKG trat am 1. Januar 1958 in Kraft. Danach hatten Betroffene nur 1 Jahr Zeit, einen Antrag zu stellen. Viktors Antrag geht erst 6 Jahre später ein. Am 30. Dezember 1970 stirbt Viktor im Alter von nur 64 Jahren. Bis zu seinem Lebensende erfährt er keine Anerkennung als Verfolgter des NS-Regimes. Es ist sein Urenkel Manu Trapp, der dafür sorgt, dass Viktors Geschichte erzählt wird. Am 8. September 2022 wird auf seine Initiative hin in Lahr ein Stolperstein für Viktor verlegt. Und auch wenn die Geschichte traurig ist, findet Manu Trapp:
Das ist dann wieder das Schöne, es war auch ein Antrieb. Ein Antrieb zu sagen, warte mal, das ist mit unseren Leuten passiert. Und das war nicht nur mein Urgroßvater, das waren viele hunderte Jenische über ganz Deutschland verteilt. Durch das kamen so viele Leute auch auf mich zu und haben mir, hey, bei mir war das auch so und bei meinem Urgroßvater war das auch so und so. Und wir könnten mal da ein bisschen schauen, wegen meinem Stolperstein und so. Ich habe mir das halt jetzt so ein bisschen zur Aufgabe gemacht und bin auch froh, dass ich generell irgendwas, also ziemlich viel tut, ja, in diese Richtung.
Anerkennung für das Leiden seiner Familie und der jenischen Bevölkerung in Lahr kommt auch von höchster Stelle im Ort.
Der Oberbürgermeister von Lahr hat sich sehr schön geäußert. Also das macht Mut, dass da was in Bewegung kommt, dass die Ansicht oder die Einsicht vielleicht, dass da was schiefgelaufen ist, dass man das einsieht.
Nicht nur für Manu Trapp eine wichtige Geste, denn ziemlich genau 80 Jahre vor der Stolpersteinverlegung im Jahr 1942 hat einer der Amtsvorgänger die Zwangssterilisation aller Jenischen in Lahr und Umgebung gefordert. Die Geschichte von Viktor Berger ist eine von vielen, die wir heute auch mit Hilfe der Unterlagen aus den Wiedergutmachungsanträgen erzählen können. Und darin dürfen nicht nur Historikerinnen und Historiker lesen. Im Themenportal Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts im Archivportal D könnt ihr selbst solche Quellen suchen und lesen. Dort werden alle verfügbaren Wiedergutmachungsakten digitalisiert.
Und zu diesem Prozess der Wiedergutmachung gibt es auch einen eigenen Podcast. The German Wiedergutmachung heißt er. Und da geht es nicht nur um einzelne Schicksale, sondern auch darum, wer entschädigt wurde und wann. Wie der gesamte Prozess der Wiedergutmachung verlaufen ist, der auch heute noch andauert. Außerdem möchten wir euch den Podcast Sprechende Akten vom Landesarchiv Baden-Württemberg ans Herz legen. Auch da geht's um die Geschichten, die sich zum Beispiel aus dem Schriftverkehr zur Wiedergutmachung herauslesen lassen. Beide Podcasts findet ihr direkt im Themenportal. Ihr merkt schon, da tut sich gerade richtig viel. Dieser Podcast hier, Zum Feind gemacht, der ist ein Projekt vom Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte, gefördert vom Bundesministerium der Finanzen. Der Bundesverband hat das Projekt Zum Feind gemacht 2022 ins Leben gerufen, zeitgleich das 30. Jahr seines Bestehens und das Gedenkjahr der Wiedergutmachung. Seit Februar 2024 ist Zum Feind gemacht eingebunden in das Themenportal Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts. Ihr könnt uns aber auch einfach via Social Media folgen. Zum Feind gemacht findet ihr auf Facebook, YouTube, Instagram, Threads und TikTok.